Und wenn ich sage, es war ein kaltes Wochenende und ein kalter Montag, wird mich Sergei Lochthofen wieder auslachen, weil Kälte ist was anderes, zumindest für ihn. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, selbstverständlich. Es ist ein schöner April. Wir hatten gerade wieder Sonnenschein. Komm, machen Sie mal nicht so einen verweichlichten Eindruck.
Also naja, aber wenn man die Pflanzen schon rausgestellt hatte, kriegen die nochmal Frost. Ich habe am Wochenende an den Fingern gefroren, als ich durch die Stadt gefahren bin. Das geht doch nicht.
Ja, das sind Sie, eine Mimose. Ich meine, Mimosen würde ich jetzt auch nicht rausstellen, aber eine Schifflere, die hält das schon aus und auch ein Pantanus. Also es ist schon langsam dicker Frühling, da brauchen Sie keine Angst haben, so schlimm wird es nicht mehr.
Naja, wie schlimm wird es mit dem Rechtsruck in Europa? Da kann man ja schon ein bisschen Angst bekommen, wenn man nach Österreich schaut. Blüht uns das zur nächsten Bundestagswahl auch?
Ja, wir können das nicht ausschließen, dass bis dahin das Thema trägt und dass die Herrschaften stärker werden. Ich würde mal das Potenzial in Deutschland nehmen, also 30% Antidemokraten im Osten und 20% im Westen, aber Österreich ist da ja schon voraus, wobei das ja noch nicht entschieden ist. Ich vermute mal, bei der nächsten Runde verliert wieder der Mann von den Freiheitlichen, von der Haider-Truppe, aber es zeigt, dass doch ein beachtlicher Teil der Bevölkerung in Frankreich, in den Niederlanden, in Österreich völlig, sagen wir, geschichtslos nationalistisch eingestellt ist und in Deutschland das nachgezogen wird. Sie sehen ja heute die Zeitung, wenn Sie aufschlagen in Erfurt auf Seite 1, Herr Sarrazin wieder mit neuen Thesen, die ja in die gleiche Richtung gehen, ist ja ein geistiger Vater von den ganzen Entwicklungen der letzten Zeit gewesen. Und obwohl der hier nicht in Thüringen ist und obwohl das, sage ich mal, sicherlich ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss, auf Seite 1 groß sein Foto zu machen, ist schon bemerkenswert zum Anfang der Woche. Da hat sich auch was getan in den Zeitungen. Was meinen Sie?
In der Zeitung schreibt ja auch in der gleichen Zeitung der TA, Martin Debes macht ein Gedankenspiel, wenn es die klassischen Koalitionen nicht mehr hergeben, dann haben wir nicht nur Grün-Schwarz, sondern er macht auch ein Gedankenspiel, dass auch Linke und CDU irgendwann zusammen regieren müssten, wenn es keine rechnerische Option gibt, die anders lautet, wenn die SPD absagt, die Grünen nicht mehr reinkommen und die AfD dann so stark wird, dass dann die Linken mit der CDU auch reden müssen. Ich konnte das übrigens auch beobachten, dass es da ganz freundschaftlich aussehende Gespräche gab. Wäre das eine Option, was so Martin Debes eher scherzhaft beschreibt als Option, dass die Linken und die CDU zusammengehen müssen?
Es wird sicherlich nicht gut sein für das Land, weil dann die Antipoden zusammenkommen, nur in Verhinderung von einem. Das heißt, ich glaube eher, dass ja die CDU noch mit der AfD koaliert, als sie mit der Linken koaliert. Das heißt, das lenkt ein bisschen ab von dem, was wirklich passiert. Und auf der anderen Seite glaube ich, das Verhältnis von Christine Lieberknecht und Bodo Ramelow, die duzen sich ja deutlich besser war als das heutzutage, sage ich mal, der Union in der Opposition. Da ist keine besonders bequeme Haltung für sie. Also ich glaube, das ist alles jetzt im Augenblick noch Spinnerei. Das Dilemma sieht man natürlich auf der anderen Seite in Österreich, wenn sich immer wieder die gleichen zusammenschließen und die Prozentzahlen, die sie mitbringen, immer kleiner werden. Schauen Sie die Umfragen in Deutschland für die SPD und auch für die CDU im Augenblick, das ist jetzt eine Momentaufnahme, dann wird das immer knapper und umso schwächer sie sind und zusammen regieren, umso schwerer wird es für sie auch. Der Eindruck nach außen hin, da schließen sich nur welche zusammen, die Macht haben wollen. Also ich glaube, die Auseinandersetzung hier in Deutschland hat noch gar nicht richtig begonnen und im Augenblick ist die AfD, wenn ich die Pressearbeit allein in Thüringen sehe, deutlich besser als viele andere Parteien.
Kommen wir mal zur großen Weltpolitik, die Atlantikbrücke, die Verbündeten, die USA. Wie wichtig sind die? Doch ganz schon enorm für die europäische Politik, wenn man Obama sieht, wie er doch versucht, auch auf europäische Politik Einfluss zu nehmen?
Na, bemerkenswert ist erst, dass er mit einer großen Charmeoffensive nach Deutschland kommt. Das war ja nicht immer so. Man hat die Deutschen skeptisch gesehen. In einer Zeit, wo alle von der Krise gebeutelt worden sind, ist Deutschland viel besser durchgekommen. Damals auch dank der Entscheidung von Merkel, Steinbrück und all der anderen Dinge. Alles vergessen, der Wähler vergisst ganz schnell und will das nächste haben. Aber Obama scheint da doch zu Ansichten gekommen zu sein. Er ist ein Präsident auf Abruf, versucht noch ein paar Dinge, ein paar Flöcke einzuschlagen, ob ihm das gelingt. Das ist das andere. Aber er zeigt ja auch, dass letztlich, auch wenn in Deutschland die Diskussion in eine andere Richtung geht, dass die deutsche Rolle in der Weltpolitik eine sehr positive im Augenblick ist. Und das verstehen aber hier viele Menschen nicht. Die sagen, mir geht's ganz schlecht. Alles spricht dagegen. Es war in Deutschland in den letzten Jahrzehnten viel schwerer, vor allem für den Osten. Hohe Arbeitslosigkeit, 25% mehr. Das ist, sage ich mal, alles Geschichte. Thüringen liegt ja im Mittelfeld bei der Arbeitslosigkeit. Nordrhein-Westfalen hat eine höhere. Das interessiert die Leute nicht. Die wollen das nächste haben.
Trotzdem ist ja die Schere zwischen Arm und Reich auch in Deutschland größer geworden. Der Mittelstand hat es schwerer, eine große Steuerlast. Die großen Unternehmen zahlen verdienen wenig oder keine Steuern und die geringen Verdiener kommen ganz schwer zurecht. Also die Schere ist doch größer geworden, das kann man doch nicht verleugnen.
Jetzt haben Sie aber einen sehr schönen alles zusammengezogen. Sie haben in einem Punkt 100% recht, das ist eine unkluge Politik. Man wünscht sich ja fast die goldenen Zeiten von Herrn Kohl zurück, wo die Wohlhabenden weit über 50% Steuern zahlen mussten. Das ist unter Schröder, also damals Rot-Grün, abgesenkt worden. Das ist eine Fehlentwicklung gewesen der Politik. Das heißt, die einen sind immer reicher geworden, die anderen sind immer, sagen wir, weiter zurückgeblieben. Es heißt ja nicht, dass die Menschen lärmer sind als 1990 oder im Jahr 2000. Das ist ja nicht der Fall. Aber der Unterschied zwischen Reich und Ärmer ist deutlich größer geworden. Und das ist ungesund für eine Gesellschaft, zumal für eine soziale Marktwirtschaft. Und wenn selbst die Reichen in Amerika mehr Steuern und mehr Abgaben zahlen müssen als in Deutschland, dann läuft hier etwas schief. Und das ist ein schönes Wahlkampfthema. Die Rente wird ich, was die jetzt gerade machen, mal etwas raushalten, weil da geht es nicht um die nächsten Wahlen, sondern geht es um Generationen. Und da wäre es nicht schön, wenn man einfach nur was macht, was im Augenblick schick vielleicht aussieht, vielleicht ein paar Stimmen bringt, aber am Ende uns nichts nützt.
Über die Posse mit Ramelow und der Antifa zu reden, wäre das schon Boulevard oder können wir darüber reden?
Nein, ich glaube, es wird hier ein bisschen aufgeblasen im Augenblick, auch in den Zeitungen. Wenn man sich die Sache auf YouTube ansieht, ist es ein leichtes Geplänkel am Rande einer Veranstaltung, die sich mit einem wichtigen Thema beschäftigt. Ich hätte ja, ich habe da im Hintergrund gesehen, dass der Frontmann der Prinzen, der Grumbiegel da war. Da muss man einfach mit Leuten reden, die dabei gewesen sind und von Ausfälle und grobe, sage ich mal, Äußerungen. Ich glaube, was man da sieht im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem doch sehr extremen Teil der linken Bewegung, verhält sich der Ramelow noch sehr zivilisiert an dieser Stelle, zumal er dafür eintritt, auch politische Gegner wie zum Beispiel die AfD zumindest korrekt und fair zu behandeln und nicht auf gleiche Methoden zurückzugreifen, wie es die extreme Rechte tut. Da glaube ich, liegt er eigentlich ganz richtig und ich vermute mal, die meisten Leute, die nicht unbedingt zur Linken tendieren, werden das trotzdem tolerieren und gutheißen. Interessant wird sein, wie die Reaktion auf seine eigene Partei ist, weil natürlich dort die Linksextreme ein wichtiger Teil ist und ich vermute mal, man wird rumeiern.
Das heißt, es ist eher ein innerparteilicher Konflikt?
Nein, Sie müssen mal verstehen, so eine heimliche Aufnahme, wo er dann hingreift und die Aufnahme beendet wird, das ist immer unangenehm. Denken Sie mal damals an Kohl in Halle, wo er mit Eiern beschmissen worden ist, wo er handgreiflich geworden ist. Das ist sein gutes Recht damals gewesen, weil es natürlich ein tätlicher Angriff ist, der außerhalb jeglicher politischen Diskussion ist. Hier in dem Fall ist es nicht ganz so krass, aber trotzdem muss natürlich der Ministerpräsident bei allen klaren Worten aufpassen, dass er nicht aus dem Rahmen fällt. Denn das ist schnell passiert heute, dass dann in einer Endlosschleife diese Bilder kursieren und man natürlich auch da einen Image-Schaden erfährt.
Eine endlose Diskussion ist ja das Bäderkonzept und die Frage
Ich finde es ja sehr schön, dass Sie das wieder aufgreifen.
Ja, na klar, also Drei-Brunnen-Bad, Sie und ich, wir sind ja häufig angesprochen worden und das ist ja im Moment eine emotionale Diskussion. Können wir mal sagen, haben wir andere Sorgen, als um uns Freibäder zu kümmern? Wir haben stadtentwicklungstechnisch ein Riesenproblem mit Sozialwohnungen und die Frage, wie wir in Erfurt leben, das Drei-Brunnen-Bad, ist das tatsächlich ein Aufreger, scheint es zu sein, oder?
Ja, da sind ja ganze Generationen von jungen Leuten hier geprägt worden, dieser Stadt. Das ist ein Stück Tradition. Und wenn Sie jetzt die Sozialwohnung nehmen und dagegen stellen, dann müssen Sie das Theater schließen, weil das verschlingt viel mehr Millionen und kostet vielleicht auch die Kleinkunst viel Geld. Nein, ich glaube, eine so reiche Gesellschaft, wie wir sie haben, muss Wege finden, um das eine wie das andere zu tun. Nur hier geht es sicherlich darum, dass man mit Fördermitteln der EU, Fördermitteln Bund und anderen, sage ich mal, das Ganze sehr schön schick gestalten kann, ohne dass man hinterher noch einen Bademeister bezahlen muss. Und wenn man es behält, muss man natürlich mit dem Bad was Vernünftiges machen, denn dass es renovierungsbedürftig, überholungsbedürftig ist, das sieht ja jeder, der dran vorbeiläuft. Ich bin jetzt die Tage mal da lang spaziert gegangen. Also das ist schon ein wichtiges Thema. Ich glaube, am Mittwoch, 15 Uhr, wollen die vom Rathaus demonstrieren. Ich würde Ihnen vorschlagen, damit das Thema einfach in die Öffentlichkeit getragen wird, Sie müssen optisch was liefern. Das heißt, also wenn jetzt ein paar gut aussehende junge Damen und Herren in den Badeanzügen von 1900 kommen und sich von Fernsehen und Zeitung fotografieren lassen, das machen die gern, weil es natürlich ordentliche Bilder sind, mitten in der Stadt vom Rathaus, dann trägt man das ganze Thema viel stärker ins Bewusstsein, als wenn man da irgendwelche Petitionen übergibt, die dann meistens in irgendeinem Karton landen.
Irgendwie nackig ausziehen fürs Drei-Brunnen-Bad, naja, das wäre mal eine Kampagne.
Sie jetzt nicht nackig ausziehen, ich sagte in Badeanzügen, Sie sind schon mit der Fantasie viel weiter. Ich meine, natürlich, wenn man die Verteidigerin Tierwelt, die Pieta-Anhänger sieht, die machen das natürlich sehr spektakulär, aber das ist natürlich in der Relation hier nicht ganz der Fall. Aber so Badeanzüge können ja auch sehr reizvoll aussehen.
Und Badehosen natürlich, Shorts und was?
Bade, nein, vor 1900 gab es keine Shorts. Da gab es Ringeanzüge, die gibt es bestimmt in der Kostümausleihe beim Theater oder bei wem auch immer. Also sowas kann man ja organisieren auf die Schnelle. Also das wäre bestimmt für so eine Veranstaltung optisch eine Aufmunterung.
Wir reden uns voll rein. Wir müssen das Thema OTZ und TLZ nochmal besprechen, weil wir haben es in Aussicht gestellt, dass wir da nochmal ausführlicher was machen und zumindest noch ein paar Worte verlieren, weil die große Frage ist, wie es weitergeht mit diesen drei Zeitungen. Wird es irgendwann einen Titel nur noch geben? Wird es die TLZ und die OTZ noch so geben? Wie ist Ihr Eindruck? Sie haben ja auch noch einen direkten Draht zu den Mitarbeitern.
Na, de facto ist es ja schon so. Also über weite Strecken sind die Titel identisch. Das zeigt sich vor allem im Lokalen, dass man, sag ich mal, die gleichen Autoren in beiden Zeitungen hat, mal eins größer, eins kleiner. Das führt dazu, dass natürlich einfach die Darstellung, die Auseinandersetzung mit Themen verflacht sehr schnell. Das heißt also, wenn sich jemand spezialisiert hat auf das Thema Bilder, dann ist es immer der gleiche, der schreibt. Früher waren es 2, 3. Manchmal auch aus dem Grund, weil der andere das geschrieben hat, wurde das Gegenteil natürlich an Argumenten gebraucht, auch andere Leute befragt. Das geht alles weg. Das heißt, die verlieren stark an Qualität. Wenn Sie sich die OTZ anschauen, sie ist eigentlich de facto schon auf eine größere Lokalausgabe der Thüringer Allgemeinen geschrumpft. Wenn Sie an der Autobahn A4 Richtung Dresden fahren, dann sehen Sie die leeren Komplexe der alten Druckerei, also die ja nach der Wende natürlich gebaut worden ist, die ist leergezogen worden. Das heißt, man produziert die Zeitung zum Teil in Erfurt und in Chemnitz. Man hat gar keine eigene Druckerei mit allen Folgen für die Drucker. Das waren ja doch eine ganze Anzahl von Mitarbeitern, die dann da ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das Ganze ist geschrumpft, wie gesagt, auch redaktionell von den Räumen her. Wenn Sie das im Internet anschauen, wie viel das sind und noch dazu wissen, dass der Druck der Geschäftsführung der Mediengruppe oder Zeitungsgruppe, je nachdem wie Sie sie nennen wollen, mehr als eine Zeitungsgruppe ist es ja nach wie vor nicht, also der Internetauftritt kann ja nicht für Mediengruppe stehen, zumindest in der Qualität nicht. Also wenn Sie das sehen, dass dort der Druck erzeugt wird, alle über 57, also raus aus den Redaktionen, dann könnte es so sein, dass man auf die betriebsbedingten Kündigungen verzichtet. Der Druck ist enorm auf die Kollegen, die aber auch Erfahrung mitbringen. Sie müssen mal davon ausgehen, die meisten Leser sind 60 plus bei diesen Zeitungen. Wenn dann alle rausgehen, die in diesem Bereich das Gleiche erlebt haben, die gleiche Generationserfahrung gemacht haben, nur noch mit neuerdings 19 Volontären die Zeitung mitgemacht werden. Früher waren es mal 6 bei der Thüringer Allgemeine und ein Teil von ihnen ist immer übernommen worden. Das zeigt einfach, wohin die Reise geht. Das heißt, billiger, 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 weniger, weniger, weniger. Und da spielt natürlich die Frage, ob OTZ und THZ in irgendeiner Hinsicht wahrnehmbar sind, eine untergeordnete Rolle. Übrigens, soviel ich weiß, ist es dem auch nicht widersprochen worden bei einer Diskussionsveranstaltung, wird auch die Marienstraße in Weimar leergezogen. Das heißt, da, wo die THZ saß. Das heißt, man braucht diese Räume gar nicht mehr. Es wird immer weniger und immer kleiner. Darüber kann man sich jetzt lange unterhalten. Ich glaube, nächsten Dienstag um 14 Uhr im Augustinerkloster ist eine Diskussionsrunde über Lügenpresse. Da kommt natürlich das auch wieder ins Gespräch, weil dann geht es ja um Qualität der Zeitung. Wie kann man sich auseinandersetzen und wie kann man gut recherchieren? Wenn man aber ein Drittel der Redakteure einspart, weiß man, dass die Qualität abgesenkt wird.
Mit diesen nicht so rosigen Aussichten gehen wir in die Woche und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, kurz nach 9 mit Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich sehr bei unseren Zuhörern.
Tschüss.